Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen aus dem Römerbrief, 7. Kapitel ab Vers 14 und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Römer 7 ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen hab ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns in diese Worte des Paulus mit hineinnimmst und uns zeigst, wie groß du bist. Amen. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Wer von euch hätte sich diesen Predigttext freiwillig ausgesucht? Ja? Ich auch. Ja?
Ehrlich?
Ist ein wunderbarer Text. Dieser Text ist Evangelium pur. Denn er ist Realität. Er ist Realität. So bin ich. Ja. Und es gibt einen wunderschönen Satz in diesem Text auf dieses Schreien. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Kommt ein Dank sei Gott. Warum? Weil er mich erlöst hat und erlösen wird von diesem todverfallenen Leib. Mir hat in dem Lied, das wir zwischendrin gesungen haben, der Refrain total gut gefallen. Jesus, mein Heiland, lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Das ist dieses Danke. Du hast mich erlöst. Jesus lebt und er ist Sieger und in ihm überwinden wir alles. Die Hölle, die finstere Höllenmacht, erbebt. Und so werden diese, es sind fast Klagelieder, verzweifelte Klagelieder zum Lobpreis, zum Jubel. Ein erster Punkt heute Morgen. Von wem ist hier die Rede? Von wem ist hier in diesem Text die Rede? Der Eindruck, den er macht, erstmal der Text. Paulus redet von ich. Ich nehme an, dass die meisten von uns sich auch in dem, was hier steht, finden können, von ihrem persönlichen Erleben. Und doch fragt man sich, ist denn ein Gläubiger, ist Paulus, bin ich als Christ unter die Sünde verkauft? Wenn ich richtig mitgezählt habe, wird das gleich dreimal im Text wiederholt, unter die Sünde verkauft, wohnt in mir als Christ nichts Gutes? Bin ich ein elender Mensch, gefangen in einem Todesleib? Wenn man so das Kapitel durchschaut, Kapitel 7, hat man den Eindruck, dass gibt es eine gewisse Spannung zu dem, wie Paulus, gerade hier in Kapitel 7, aber auch sonst im Römerbrief, einen Christen beschreibt. Und doch, hier ist von einem Christen die Rede. Da ist jemand, der riesige Freude an Gottes Wort hat, am Gesetz Gottes. Könnt ihr euch zurückerinnern, bevor ihr zu Jesus gefunden habt, wo war diese Freude am Wort Gottes? Wo war das, dass ich das Gute tun will? Das machen Menschen nicht einfach so von sich aus. Auch wenn Nicht-Christen vieles Gute tun. Aber dieses Streben nach dem, was Gott für richtig hält, das ist typisch für einen Christen. Ich finde es auch wichtig, dass Paulus hier in der Gegenwart schreibt. Er schreibt nicht, ja, so war ich mal. Kein Hinweis im Text, dass das Vergangenheit sein könnte. Für mich ist dieser Text so unmittelbar. Da spricht Paulus von seinem Alltag, von seinem tiefsten Erleben jeden Tag aufs Neue. So erschütternd das auch sein mag, aber das ist Gegenwart. Und auch das Ich, die Ich-Form, ist kein Stilmittel. Nein, für mich sind diese Worte in Römer 7 aus dem tiefsten Herzen des Paulus, als er den Römerbrief geschrieben hat. Auch wenn ich mir den Text anschaue, dieses 7. Kapitel, nochmal näher, er schreibt im 1. Vers Brüder, im 4. Vers Brüder. Es geht um Christen. Er fährt direkt nach unserem Text fort mit Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, natürlich geht es da um einen Christen. Und wo soll da ein Bruch sein im Text? 8, Vers 11. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Eben in unserem Text heißt es, das Fleisch zieht mich, drängt mich zum Schlechten, ja. Und jetzt kommt die Auflösung im 8. Kapitel. Ich freue mich schon auf den nächsten Predigttext, nächsten Sonntag. Wir sind aber nicht schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Da geht eine Linie durch. Da ist kein Rückblick. Hier ist vom Christen die Rede. Können wir sich noch fragen? Ja, ist vielleicht von einem, den Ausdruck habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, fleischlichen Christen die Rede. Von einem Christen, der im geistlichen Babyzustand geblieben ist, wo es kaum Veränderung des Lebens gibt, wo alles ein bisschen lau geworden ist. Ist hier von einem Babychristen die Rede? Nein, hier redet, das habe ich schon mehrfach gesagt, ihr merkt, wie mir das auf dem Herzen brennt, hier ist von Paulus die Rede. Hier ist vom großen Paulus die Rede, so sehen wir ihn doch. Hier ist vom geistlichen Vater die Rede. Hier ist von einem Christen die Rede, der ganz eng mit Jesus verbunden ist, der das zutiefst verinnerlicht hat und lebt, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und doch bleibt ein Rest Sündhaftigkeit. Und ich glaube, dass dieser Text erst dann seine Sprengkraft, sein Dynamit so richtig entfaltet, wenn ich das vor Augen habe. Auch ein geistlicher Vater, auch jemand, der so mit Jesus lebt und solche großen Offenbarungen bekommen hat und Jesus so treu ist und so viel durchlitten hat mit Jesus, auch der bleibt versuchbar. Und nicht nur versuchbar, auch der findet immer noch etwas in sich, was nicht erlöst ist. Auch Paulus hat immer noch einen Brückenkopf der Sünde in sich, von dem diese Sünde operiert. Auch der Paulus. Und er steht ja nicht am Anfang seines Christseins, sondern fast am Ende seiner öffentlichen Tätigkeit. Zeitlich. Auf der einen Seite finde ich das erschreckend. Und auf der anderen Seite finde ich es tröstlich, weil ich mich hier wiederfinden kann. Und weil ich merke, wie wenig ich ohne Jesus bin. Aber wie viel mit Jesus. Ein zweiter Punkt. Diese Gliederung habe ich von John MacArthur übernommen in seiner Studienbibel. Er hat diesen Text überschrieben mit 4 Wehklagen des Paulus. Ja, Wehklagen, Klagelieder über sich selbst. Erstmal die Verse 14 bis 17. Da heißt es, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ja, in all dieser Zerreißprobe, in der er steht, erkennt er doch, das ist nicht das Gesetz, was mich sündigen lässt. Erinnert ihr euch noch, war letzten Sonntag, da war die Eingangsfrage im Text, ist dann das Gesetz Sünde? Das kann nicht sein, nein, es ist nicht Sünde, aber das Gesetz zeigt mir, wie Gott ist, wie sein Charakter ist. Und es zeigt mir aber auch, wie mir als Ebenbild Gottes, das ich eigentlich bin, wie viel mir noch fehlt zu Gott. Das merkt der Paulus hier. Das Gesetz ist geistlich. Aber fleischlich bin ich doch noch. Ich bin immer noch wie gefangen in einem unerlösten Zustand. Immer noch. Obwohl, blenden wir zurück zum 6. Kapitel, Paulus doch geschrieben hat, ich bin der Sünde gestorben, ich bin tot für die Sünde. Ja, das ist die eine Seite. Das ist wie 2 Seiten einer Münze. Habt ihr schon mal versucht, 2 Seiten einer Münze gleichzeitig zu betrachten? Ist schwierig. Das geht nicht, ja. Aber genauso ist das hier. Auf der einen Seite eine wunderbare Wahrheit. Ich muss der Sünde nicht mehr gehorchen. Punkt, Ausrufezeichen. Jetzt würde ich gern Schluss machen. Aber dann ist die andere Seite, und da bleibt immer noch, dass ich der Sünde in mir Raum gebe. 2 Seiten einer Münze. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Geht's euch manchmal auch so? Ich verstehe mich selber nicht. Wenn ich das erlebe, von dem Paulus hier schreibt, ich verstehe es nicht. Jesus hat doch so Großes getan und Jesus ist mit seiner Auferstehungskraft an mir wirksam und dann falle ich doch wieder in Sünde. Und dann reißt mich doch wieder mit und ich tue genau das, was hier steht. Ich tue nicht das, was ich will. Ich tue nicht das, an dem ich so Großen gefallen habe, sondern das, was ich nicht will. Ich habe hier das Stichwort geschrieben zu Vers 15, fremdbestimmt. Fremdbestimmt. Vers 17, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Bin ich dann nicht verantwortlich mehr? Das wäre schön, oder? Also Herr, ich kann gar nicht anders. Na, sicher, du bist für mich gestorben und du hast mich erlöst, aber wenn da ein Rest bleibt, dann bin ich doch nicht verantwortlich. In 1. Johannes, im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel in Vers 10, heißt es sehr deutlich, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich kann doch Gott nicht zum Lügner machen. Es ist eine Wahrheit, dass ich gesündigt habe. Es ist eine Wahrheit, dass auch ein Christ noch sündigen kann. Zweites Klagelied, Vers 18 bis 20. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Klingt ganz ähnlich wie eben schon. Aber mich hat hier getroffen, was in Vers 18 steht, in mir wohnt nichts Gutes. Ja, Moment. Ich bin Christ, dann wohnt doch mindestens der Heilige Geist in mir, oder? Oder wir haben im Römerbrief schon gehört, im 5. Kapitel, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen und so weiter und so fort. Aber dieses Rest Sündhaftigkeit, dieser Rest alte Mensch ist so übel, weil er so eine Wirkung haben kann, wenn ich das nicht überwinden kann mit Jesu Hilfe. Das ist so übel, dass Paulus hier schreibt, in mir wohnt nichts Gutes. Von mir selbst, von meiner Natur, da ist einfach nichts Gutes da. Alles Gute in mir, in meinem Leben, in meinem Inneren, alles, was mich zum Guten antreiben kann, kommt von Gott, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Das will Paulus hier sagen. Alles von Jesus. Nichts von mir, was etwas taugt in diesem Gebiet. Und dann wird man so dankbar, dass Jesus diesen Weg bis ans Ende gegangen ist. Drittes Klagelied, Vers 21 bis 23. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, dass ich heute keine Folien habe. Das solltet ihr eigentlich vor Augen haben, was ich gerade gelesen habe. Das ist nicht ganz einfach. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Damit meint er jetzt nicht das Gesetz Gottes. Da meint er wie eine Gesetzmäßigkeit. Wie ein Naturgesetz. Was ist, wenn ich das Ding fallen lasse? Kein Geheimnis. Da ist eine Kraft und die zieht nach unten. Naturgesetz. Und so ist die Ausdrucksweise von Paulus hier. Da ist ein Gesetz in uns, wie eine Gewalt, ein Naturgesetz. Und es geht gar nicht anders, in Klammer, ohne Jesus. Ohne Jesus. Ich möchte das Ding nochmal aufheben. Warum? Es tut mir leid. Aber ihr merkt, dass mich der Text nicht kalt lässt. Warum fällt es jetzt nicht runter? Eine Gegenkraft. Eine schwache Gegenkraft. Ich bin nicht stark. Aber schon meine schwache Kraft genügt, um das Naturgesetz, solange ich das halte und nicht müde werde, außer Kraft zu setzen. Wie viel mehr setzt Jesus mit seiner Auferstehungskraft, mit seiner Allmacht, dieses Gesetz in mir außer Kraft. Oh, aber auch, wie hilflos bin ich ohne seine Kraft ausgeliefert. Viertes Klagelied, Vers 24 Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Wir haben in Römer 6, 23 gehört, das, was die Sünde bezahlt, der Sold der Sünde, das, was rauskommt, das ist der Tod. Das ist der Tod. Der ewige Tod, ewiges Verlorensein, aber auch schon jetzt geistlich tot in unseren Übertretungen und Sünden. Epheser 2, Vers 1. Es gibt immer wieder Klagelieder in der Bibel, ein ganzes Buch, aber auch sonst in den Psalmen gibt es Klagepsalmen und im Buch Habakuk zum Beispiel und dann so mancher anderen Stelle. Und die mag ich nicht. Obwohl ich viel zu oft klage. Aber die mag ich irgendwie nicht. Außer es kommt dann an die Stelle, wo wir immer wieder in den Klagepsalmen sind oder auch im Buch Habakuk oder auch hier, nämlich Vers 25, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt hat er 4 Klagelieder gemacht und tiefste Verzweiflung und jetzt kommt die Wende. Mögt ihr auch die Wende in den Psalmen so, wenn es dann Hoffnung gibt, Dank an Gott, wenn der Blick weggeht, hier von diesem Naturgesetz in mir, dass ich eigentlich gar nicht anders kann, hin zu Gott, der kann. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist der dritte Punkt. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, oder vom Überwinden, habe ich das überschrieben, vom Überwinden. Nur wer die Verzweiflung kennt in seinem persönlichen Leben, wer das auch vor sich zugibt, der kann mitsprechen, was hier steht, Dank sei Gott in Jesus Christus, unseren Herrn, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn das zu überwinden geht nur durch Jesus. Es heißt in Kolosser 1, Vers 13, das ist die neue Genfer Übersetzung. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Amen. Und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Tatsache. 1. Petrus 1. Dafür hat Jesus teuer bezahlt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wie teuer hat Gott dafür bezahlt, dass diese Macht in mir, die mich sündigen lässt, besiegt ist? Ich habe mich heute gefreut über die Osterlieder, liebe Ulla. Müssen wir nicht jeden Sonntag machen. Er ist auferstanden, er ist der Sieger. Aber doch nicht nur allgemein, sondern er lebt. Und er ist Sieger im Leben von jedem Einzelnen von uns, die wir heute da sind. Mit seiner Hilfe überwinden wir. Es geht dabei um Sieg. Es geht um Überwinden des Bösen. Habt ihr diese tiefe Sehnsucht, nicht mehr das tun zu müssen, was ihr eigentlich gar nicht wollt? Eine tiefe, tiefe Sehnsucht. Sondern das und eine Sehnsucht, das tun zu können, was Gott gefällt. Sieg und Überwinden in meinem Alltag geht aus genau einem einzigen Punkt. Und das ist, weil Jesus der Sieger und Überwinder ist. In 1. Johannes 4, Vers 4 schreibt Johannes, Kinder, ihr seid von Gott, also ihr stammt von Gott, ihr gehört zu dieser Familie, ihr seid wiedergeboren. Ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Es geht immer um Jesus. Er hilft beim Überwinden. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 2, Vers 14. Ihr seht schon, ihr solltet den 1. Johannesbrief aufmerksam lesen. Ist wunderbar. 1. Johannes 2, Vers 14. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Wir haben eben gehört, da ist etwas in mir, was mich zum Sündigen treibt. Und jetzt heißt es, überwinden von dem geht auf eine Weise das Wort Gottes, nicht nur hier zwischen diesen Buchdeckeln, sondern in mir. Wenn du dieses Wort wirklich in dir hast, wenn das dein Lebenselixier ist, dann wirst du die Welt überwinden. Was für eine Zusage. 1. Johannes 5, Vers 5. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Sohn Gottes ist? Überwinden geht nur im Vertrauen auf Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist gestorben, dass ich Vergebung habe und erlöst bin von der Macht der Sünde und des Todes. Darauf vertraue ich. Und nur darauf. Und ein Vers, den ich ganz besonders auch mag, ist im Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 33. Da spricht Jesus, das habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. So vieles, was mir Angst macht. Aber einer hat die Welt überwunden. Schließen wir damit, dass das Überwinden viele, viele Verheißungen hat. Ich möchte einige nennen. Ich gehe dazu ins Buch der Offenbarung, 2 Vers 7. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wenn wir ganz ans Ende der Bibel schauen, dann, wenn die Menschen einmal, die errettet sind, bei Gott sein werden, dann ist da Gottes Gegenwart. Und da sind diese Bäume des Lebens, heißt es da. Und wer überwindet, dem will ich geben, dass er da mal dabei ist. Da möchte ich ankommen. Da wird es wunderschön sein. 2 Vers 11. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der zweite Tod, das ist der ewige Tod, das ist die ewige Gottesferne, das ist das Verlorensein. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von diesem zweiten Tod. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln, spricht Jesus. Möchtest du auch im Buch des Lebens stehen bleiben? Also unbedingt. Aber stell dir mal vor, wenn Jesus zu dir, zu mir steht, sich zu mir, zu dir bekennt, vor seinem Vater, was wird das für eine Situation sein? Ich kann es mir nicht vorstellen, so ganz sprengt meinen Rahmen, aber was für eine Verheißung. 3 Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, dass er mit mir auf meinem Thron sitzt, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Auch das sprengt irgendwo meinen Horizont. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, mit Jesus auf seinem Thron sitzen? Aber es muss eine Auszeichnung sein. Und viel, viel mehr. Ich bin gespannt. Ich schließe mit Jakobus 4. Ich hätte noch einige Bibelstellen hier stehen, aber ich muss zum Ende kommen. In Jakobus 4 in Vers 7 und Vers 8 heißt es: So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Widersteht dem Teufel. Ja, durch Jesus habe ich die Kraft, den Bösen zu widerstehen. Und naht euch zu Gott. Es gibt kein Thema, wo ich selbst mehr verstehe, was Jesus meint in Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur in seiner heiligen Gegenwart, nur in der Nähe zu ihm, ist das möglich, von dem jetzt die Rede war. Paulus spricht hier im Text von sich selbst und das als reifer Christ. Das ist Realität. Aber dann kommt dieser Ruf: Dank sei Gott, er schenkt Sieg. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune immer wieder über dich und dein Wort. Und ich staune über dich, dass das, was hier steht, nicht Theorie ist, sondern Realität. Du bist der Sieger und du schenkst Sieg, auch bei diesen Mächten, die einem zum Bösen ziehen. Du bist der Überwinder und du schenkst, dass wir überwinden. Und obwohl das alles du tust, verheißt du uns so großen Lohn. Du bist einfach so freundlich, ja, und so gut. Amen. Amen.